Wenn man nur den Beifall der eigenen Bubble bekommen will, das ist relativ einfach. Und da bin ich lange genug dabei, das hinzubekommen. Aber das hilft einem nicht. In der Grundsicherung, das ist nur noch der Name von. Das, was real ist, natürlich, die kommt nicht. Es ist Wahlbetrug in dem Fall. Wir entscheiden im Bundestag so viel, was Leute betrifft, die heute teilweise noch nicht mal 16 sind. Und ich finde, dass diese bescheidene Form der Mitbestimmung endlich durchgesetzt werden sollte.
Vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Ja, moin und allergrößtes Willkommen zu einer neuen Folge Absolute Mehrheit, dem Podcast über politische Visionen. Die parlamentarische Sommerpause ist vorbei und das heißt, es ist direkt wieder richtig viel Druck drauf im politischen Berlin. Es gibt viel zu besprechen und das tun wir heute mit Dietmar Bartsch, der für die Linke schon eine ganze Weile im Bundestag sitzt. Schön, dass Sie da sind.
Bedanke mich für die Einladung.
Sie waren lange Jahre, von 2015 bis 2023, einer der beiden Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag. 2017 waren Sie sogar mit Sarah Wagenknecht Teil des Spitzenduos bei der Bundestagswahl und haben damals mehr Stimmen geholt als die Grünen. Das klingt heute ziemlich unglaublich, denn heute gibt es gar keine Linksfraktion mehr. Sie sind nur noch einfache Abgeordneter und die Linke kämpft ums politische Überleben. Es gab schon mal bessere Zeiten, oder?
Es gab schon mal bessere Zeiten, aber ich will Sie in einer Frage deutlich korrigieren. Das war nicht einmalig, dass wir vor den Grünen waren, sondern das war eigentlich Standard. Erst beim letzten Mal war es nicht, das stimmt. Genau. So, aber richtig, wir hatten viel bessere Zeiten. Ich war bei guten und bei schlechten Zeiten dabei. Jetzt sind wir in einer der schwersten Krisen, das ist unbestritten. Und es ist auch offen, ob wir aus dieser Krise rauskommen, das muss man klar sagen. Aber ich zumindest werde darum kämpfen, wie damals 91, wie damals 2002. Dass wir es nochmal schaffen.
Die Krise der Linken wurde ja aus der Partei immer damit begründet, dass man sich intern zu viel zofft. Jetzt sind die Wagenknechte seit dem Jahreswechsel raus und mir wird aus der Bundestagsgruppe von ungekannter Harmonie berichtet. Das Problem ist, politisch geht die Talfahrt genauso weiter. Wann wird es denn endlich besser, wenn das ein wichtiger Grund war?
Das Kriterium, ob es besser geworden ist, ist zunächst die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Wenn wir das schaffen, dort im Deutschen Bundestag wieder vertreten zu sein, dann ist das ein Schritt. Aber es ist wahrhaftig nicht der Schritt, der dann sagt, wir sind wieder auf der guten Seite. Das haben wir manches Mal auch gedacht in der Geschichte, war aber nie so, auch nicht, als wir 12% hatten bei Bundestagswahlen. Ich glaube, dass es ein langer Weg sein wird. Es gibt zu viele Dinge, die liegen geblieben sind. Und es stehen Aufgaben an, die bewältigt werden müssen über einen längeren Zeitraum. Aber die Zwischenetappe, Bundestagswahl im nächsten Jahr im September, die ist für uns enorm wichtig. Denn eins sage ich ganz klar, ohne eine parlamentarische Vertretung auf der Bundesebene ist es für die Linke ganz, ganz schwierig, um das vorsichtig zu sagen.
Können Sie denn so eine kleine Bilanz ziehen? Hat es sich verbessert innerhalb der Gruppe, jetzt stimmungsmäßig, aber vielleicht auch programmatisch, seit die, ich sag mal, Schreihälse, die dann tatsächlich mit Frau Wagenknecht nicht rausgegangen sind, weg sind?
Ja, man muss ja wirklich nochmal konstatieren, es sind 10 gegangen und 28 geblieben. Alle 10 haben im Westen kandidiert. Das sagt schon einiges aus. Und die Stimmungslage ist, kann natürlich gar nicht gut sein angesichts der Situation. Aber wir versuchen in ja sehr, sehr schwierigen Zeiten, Haushaltsdebatte in dieser Woche, dann auch die Migrationskrise, andere Dinge. Wir versuchen dort klare linke Positionen kenntlich zu machen. Das ist schwer. Manche, die glaubten, wenn Wagenknecht und Co. weg sind, ist alles gut. Das war nie meine Position, haben sich sehr getäuscht. Und es ist vor allen Dingen harte Arbeit. Ich sage das nochmal.
Im Bundestag klatscht das BSW nicht mal einmal mehr wirklich, wenn traditionell linke Positionen beschrieben werden. Also sei es bei der Wirtschaft, sei es bei der Sozialpolitik. Wundert Sie das? Ich meine, alle diese Abgeordneten sind auf dem Ticket der Linken eingezogen.
Das ist ja auch meines Erachtens ein Problem, wenn man für die Linke kandidiert und dann eine neue Partei gründet, dann wäre es ehrlich zu sagen, wir geben die Mandate zurück, kandidieren beim nächsten Mal unter neuem Namen und dann sind wir ja auch von der Bevölkerung legitimierte Abgeordnete. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Ich finde das durchaus problematisch, aber ich sage auch, Sarah Wagenknecht hat sehr klar gesagt, wir sind keine linke Partei. Und das ist, finde ich, auch sichtbar, sowohl im Deutschen Bundestag als auch in programmatischen Dingen, insbesondere bei ja sehr, sehr schwierigen Fragen wie beim Ukraine-Krieg, dem völkerrechtswidrigen Krieg Putins, wie bei der Migration. Da hat sie Positionen, die in der Linken nicht mehrheitsfähig waren. Und ich sage auch ganz klar, solange wir zusammen die Fraktion geführt haben, hat sie manche Position nicht vertreten. Einen kleinen Anteil daran habe ich auch.
Ich meine, da hat sie aber auch ein bisschen einen Dissens in der Partei. Fabio De Masi, ihr Spitzenkandidat bei der Europawahl, saß hier und der hat gesagt, nee, wir sind eine linke Partei, aber ich interpretiere Linkssein schon einfach anders als das, was vielleicht sich mittlerweile so in der Bevölkerung festgesetzt hat.
Na gut, das ist die Position von Fabio De Masi, wo ich wirklich sehr bedauere, dass der beim BSW ist. Aber das hat natürlich damit zu tun, er war Mitarbeiter bei Sarah Wagenknecht und da gibt es eine gewisse Logik. Er ist aber so ein klassischer Fall. Der Fabio hat kandidiert zur Europawahl. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, stand auf den Großflächen Krieg oder Frieden, Sie entscheiden. Alle, die sich jetzt dafür entschieden haben, haben festgestellt, es gibt erstmal gar keine Veränderung und die 6 Abgeordnete des BSW sind in keiner Fraktion in Europa, sind völlig bedeutungslos. Und was sollte sich der eine oder andere fragen, ja, was ist denn das Ergebnis meiner Wahl? Aber sei es drum, ich wünsche mir, dass linke Positionen gestärkt werden. Das ist unsere Aufgabe. Es ist historisch so, dass Abspaltung oder Spaltung der Linken noch nie der Linken genutzt haben. Mhm. Ich bin gespannt, wohin sich das BSW entwickelt, aber aktuell geht die Reise klar in eine Richtung, die ich auch politisch-inhaltlich nicht mitgehen würde.
Es ist aber kein Geheimnis, dass Ihnen das BSW enorm viele Stimmen abgenommen hat. In Thüringen hat sogar Ihr wohl beliebtester Mann im Land, Bodo Ramelow, ganze 18% verloren, viel davon an die Wagenknecht-Partei. Wie wollen Sie denn gegen die neue Konkurrenz dauerhaft ankommen?
Also ich glaube, dass die Fixierung auf die neue Formation falsch ist. Unsere Aufgabe ist es, auf der Bundesebene die Ampel zu kritisieren. Da wäre genug zu sagen. Und in den Ländern, wenn wir in der Opposition sind, selbstverständlich auch die jeweilige Regierung. Die Fixierung auf das BSW ist falsch. Es ist auch eine stark Berlin-gesteuerte Fixierung. Wenn ich daran denke, dass zum Beispiel in Thüringen, ich will nur mal vorsichtig dran erinnern, die letzte Umfrage sah das BSW bei 20%. Es waren dann 15. Die Linke hat 13. Im Übrigen mehr als SPD, Grüne und FDP zusammen. Aber das ist trotzdem ein enttäuschendes Ergebnis, weil Bodo Ramelow ein sehr guter Ministerpräsident war, hat ja auch seinen Wahlkreis überzeugend gewonnen. Ja, die haben uns viel gekostet, das ist so. Das ist auch keine Überraschung für mich. Mhm. Aber auf die lange Strecke muss man dann mal sehen, was sein wird. Da bin ich nicht so, ich weiß, Journalismus läuft so, wenn der eine durch ist, kommt der nächste. Aber ich würde die These vertreten, lassen Sie uns die lange Strecke abwarten. In 10 Jahren wollen wir dann mal die Frage stellen, was ist aus dem BSW geworden, was ist aus der Linken geworden?
Hat sich die Linke in den letzten Jahren denn verspekuliert und zu viel auf großstädtische Themen gesetzt? In Berlin, Hamburg und Bremen sind sie noch am Leben. Dafür geht es in anderen Ländern, besonders in den alten Hochburgen im Osten, den Bach runter. Sammelt da Wagenknecht jetzt vielleicht einfach auch die Leute auf, die man verloren hat?
Natürlich ist das so. Wagenknecht sammelt teilweise Menschen auf, die die Linke wahlpolitisch verloren hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir A, eine Politik machen müssen, die nicht nur auf Großstädte gerichtet ist. Nun bin ich aus dem Wahlkreis in Rostock. Da stellen wir die Oberbürgermeisterin, da sind wir vergleichsweise, hatten bei der Kommunalwahl 7% mehr als bei der Europawahl. Trotzdem sage ich ganz klar, wenn wir wirklich den ländlichen Raum vernachlässigen, haben wir verloren. Eine linke Partei muss in besonderer Weise auch da aktiver sein. Das war das Erfolgsrezept, das wir lange hatten. Ich sage auch ganz deutlich, ich bleibe dabei, dass wir einen deutlichen politischen Schwerpunkt im Osten setzen müssen. Denn da war unsere Stärke, da waren wir die Partei, die sich gekümmert hat. Das wird jetzt wieder versucht, aber ich wiederhole das. Das ist ein langer Prozess, dass man ein anderes Image wieder abgibt. Da hat auch Sarah einen Beitrag geleistet, aber vor allen Dingen unsere programmatische Entwicklung, dass wir als Wokeness-Partei vor allen Dingen angesehen werden. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Aber für eine linke Partei ist der klassische Widerspruch Kapital-Arbeit der Zentrale. Weil der spiegelt sich auch in der Migrationsfrage wieder. Der spiegelt sich auch bei den Kriegen dieser Welt wieder. Und da müssen wir zurückkommen. Deswegen sage ich auch ganz klar, es bedarf einer Kurskorrektur und ich hoffe, dass der Parteitag, der im Oktober stattfinden wird, das auch vornimmt.
Gutes Stichwort, da wird eine neue Führung gewählt. Bislang bewerben sich Jan van Aken und Ines Schwertner, 2 Leute, die außerhalb der Partei kaum jemand kennt. Ich sag mal, früher hatte die Linke noch Promis an vorderster Front, also nicht nur Wagenknecht, sondern auch Gregor Gysi, Oskar Lafontaine, Sie selbst sind jetzt auch nicht so unbekannt, nur sind die meisten davon entweder weg oder zumindest schon ein bisschen älter. Wie schwierig ist es aktuell, dass neue Gesichter auch wieder einen Promi-Status bekommen?
Ja, einen Promi-Status zu erringen, das ist immer schwierig. Aber eins ist auch klar, wenn man dann die Chance hat und Vorsitzender ist, sind die Möglichkeiten größer, weil zum Beispiel sie dann so jemanden einladen.
Und Heidi Reichenegg war ja auch schon hier beispielsweise.
So, Heidi Reichenegg ist zum Beispiel jemand, der ich eine große Perspektive voraussage. Tolle Frau, ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich da einen Beitrag geleistet habe, dass sie meine Nachfolgerin in der Gruppe geworden ist. Das ist nicht leicht und das ist, wenn wir weniger Bedeutung haben, natürlich umso schwerer. Also ich kenne das Geschäft zu lange. Ich habe das erlebt damals in den 90er Jahren. Wir waren bedeutungslos und wurden überhaupt nicht irgendwie berücksichtigt. Wenn, dann kamen wir vor als SED-Nachfolge, Stasi-Partei, Vermögensverschieber. Ende. Das hat sich gewandelt. Mit dem Erfolg kommt auch Anerkenntnis. Wer mit mir alles dann geredet hat, als wir unsere Hochzeiten hatten und meinten, naja, die nächste Regierung wird Mitte links sein. Ich will jetzt da auch im Nachgang niemand zitieren. Das ist so nicht eingetreten. Liegt vielleicht auch an uns. Aber das ist, so ist das politische Geschäft. Wenn man bedeutungslos ist, wird man weniger zitiert. Also ich sag's mal ganz klar, die FDP in Sachsen wird jetzt 5 ganz schwere Jahre haben, weil man sie ignorieren wird, weil sie bedeutungslos ist.
Nicht so nur in
ist
Sachsen, das. Auch in Thüringen und in Brandenburg
sieht es auch nicht viel besser aus. Weil in Sachsen war das Ergebnis für die Freien Demokraten ja besonders verheerend, unter 1%. Das bringt ja mit sich, dass man überhaupt kein Geld 5 Jahre kriegt. Richtig. Das ist ja, wenn man über 1% ist, gibt es immer noch ein bisschen Kohle.
FDP ist ein gutes Stichwort, weil ich habe noch einen Fun Fact. Wenn ich an Sie denke, dann muss ich immer auch an Christian Lindner denken. Und das meine ich im positiven Sinne, weil bevor sich ja alle wundern, führe ich das mal kurz aus. Christian Lindner hatte vor einigen Jahren einen Podcast, wo er sich immer Gäste eingeladen hat, oft aus anderen Parteien. Und Sie haben da mit ihm ein Gespräch geführt. Und das war ein enorm starkes Gespräch, meiner Meinung nach, weil das sehr, sehr freundlich war, aber auch sehr konstruktiv. Nur hört man das zwischen Linken und FDPlern oder auch anderen Konservativen recht selten, sondern das ist meistens verdammt aufgeheizt. Wieso geht sowas so selten?
Also ich habe da eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe, solange ich politisch aktiv bin, immer versucht, mit Freien Demokraten die unterschiedlichen Positionen zu deutlich zu machen. Denn ich glaube, das ist eines der Defizite. Eine andere Formation sagt, die Altparteien und wir. Und ich finde, wir müssen gerade deutlich machen, dass zum Beispiel die Freien Demokraten und die Linke diametral gegenüberliegende Positionen in einigen Fragen haben, nicht nur in der Steuerpolitik. Und das ist wichtig. Und ich habe in meinen Wahlkämpfen, auch im letzten Wahlkampf war zum Beispiel Christian Lindner in Rostock und wir haben diskutiert. Es war brechend voll und die Leute haben seine Fans bei ihm applaudiert und umgekehrt war es auch so. Ich finde das enorm wichtig, dass auch Gregor Gysi, auch andere machen das. Wenn man nur den Beifall der eigenen Bubble bekommen will, das ist relativ einfach. Und da bin ich lange genug dabei, das hinzubekommen. Aber das hilft einem nicht. Wenn man im Moment in besonderer Schärfe die da anderen rechts außen kritisiert, ja, dann kriegt man in einer eigenen Bubble großen Beifall.
Preaching aber to the choir ist immer so ein schönes Wort.
So, ja. Und ich will nicht andere stärken. Ich will wirklich die harte Auseinandersetzung, auch mit Konservativen, auch das habe ich immer gern gemacht. Ich habe zum Beispiel, das war hoch umstritten, zum Sommerfest der Linken vorm Karl-Liebknecht-Haus habe ich als Diskussionspartner Jens Spahn eingeladen. Und wir haben da, damals war er noch Gesundheitsminister, heftig gestritten auf offener Bühne. So, viele fanden das unmöglich. Wie kann man dem nur ein Podium geben? Na gut, der braucht uns nicht. Der braucht uns nicht. Aber ich fand das deshalb spannend. Und viele, die am Anfang skeptisch waren, haben dann gesagt, na, das war eine spannende Diskussion. Und waren ja Argumente, über die man zumindest nachdenken muss. Und das, finde ich, das ist eine Lehre aus der eigenen Biografie. Ich hatte einmal immer recht. Und wenn man das einmal im Leben hatte, ist man geheilt. Ich finde, man muss gerade den anderen immer zuhören und kann damit nur klüger werden. Das ist eine Maxime, die ich versucht habe zu behalten. Das heißt ja überhaupt nicht, dass man seine Positionen aufgibt. Aber man wird nicht dümmer, wenn man anderen zuhört.
Ein Plädoyer für den Wettstreit der besten politischen Ideen.
Sie haben das viel netter gesagt, als ich das sagen konnte.
Und jetzt wird es natürlich auch konstruktiv. Wir gehen in Ihre mitgebrachten Maßnahmen rein. Aber vorher schauen wir uns noch an, was Sie für uns als Zitat mitgebracht haben, das Ihre politische Leitlinie beschreibt.
Ja, das ist ein Song von Udo Lindenberg und ich nehme jetzt mal das ganze Liebeslied weg, aber der Titel Hinter dem Horizont geht's weiter, ein neuer Tag, der hat meine Biografie vielfach geprägt, weil die ist natürlich durch enorme Brüche gekennzeichnet. Also nicht nur der Bruch 89-90, wo ich gerade auch in Moskau war, sondern auch die verschiedenen Brüche, die ich mitgemacht habe. Ich war dann raus aus der Politik und habe ganz anderes gemacht, war Unternehmensberater und so weiter, was auch eine interessante Erfahrung war. Und jetzt ist auch wieder eine solche Situation, dass ich sagen kann, okay, es geht weiter hinterm Horizont. Manchmal sieht es da sehr traurig aus, aber ich hoffe, dass wir eine Perspektive haben und es ist auch im privaten Leben, war das immer so, es ging weiter, es muss weitergehen. Man muss sich selbst disziplinieren. Wie heißt der schöne Spruch, wer zweimal hinfällt, muss dreimal aufstehen, da ist was dran. Und ich finde, da ist hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag, ein super Motto.
Muss man in der Linken aktuell ein Optimist sein?
Es wäre ganz gut. Also Pessimismus können wir im Moment weniger gebrauchen, weil Pessimismus, da kann ich Ihnen, wieso das alles nichts mehr wird, kann ich Ihnen lange Vorträge halten. Aber es geht ja anders nur. Und ich habe das jetzt erlebt in den Wahlkämpfen in Sachsen und in Thüringen. Die Menschen sind froh, wenn man ihnen ein Stück weit Optimismus mitgibt und sagt, hey, wir sind nicht tot, wir kämpfen, wir kommen wieder und nicht dieser schöne Satz, nie wurde die Linke so gebraucht wie heute. Super. Vor allen Dingen die, die damit nichts zu tun haben, sagen, schön für euch. Nein, man muss das ja ganz sachlich unterfüttern und sagen, deshalb, das machen nur wir. Und da gibt's riesige Beispiele, nicht nur hier aus dem Deutschen Bundestag, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Da regieren wir in einer rot-roten Koalition sehr erfolgreich und es gibt eine ganze Menge, was man eben auch sagen kann, das gibt's halt nur mit uns.
Mhm. Bei Lindenberg habe ich auch noch dran gedacht, es gibt noch einen Song namens Durch die schweren Zeiten, da gibt es die Zeile, es ist nie zu spät, um nochmal durchzustarten, das hätte man auch wählen können. Jetzt wird's aber politisch, wir gehen in die erste Maßnahme rein.
Vermögen ist in Deutschland extrem ungleich verteilt. Laut EZB besitzen die reichsten 10% Deutschlands etwa 61% des deutschen Gesamtvermögens. Die gesamte untere Hälfte muss dagegen mit nur rund 2% auskommen. Wissenschaftliche Studien rechnen mit einer weiteren Verschärfung dieser Ungleichheit in den nächsten 5 Jahren. Um das zu ändern, fordert die Linke seit vielen Jahren die Einführung einer einmaligen Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre.
Vor kurzem saß hier Juso-Chef Philipp Türmer, der hat gesagt, ich will Milliardäre zu Millionären machen. Würden Sie den Plan pauschal unterschreiben?
Ist ein guter Slogan. Ich finde auch, dass dieser unsagbare Reichtum in unserem Land reguliert werden muss. Und deswegen kann ich das gern unterschreiben, was der Juso-Chef da sagt.
Ihre erste Maßnahme ist eine Vermögensabgabe, die Ihre Partei schon länger fordert. Wer soll die genau zahlen und wie hoch soll die ausfallen?
Wir haben, was dieses Thema betrifft, damals ein Konzept entwickelt und haben das vor allen Dingen, was ich als sehr richtig finde, dem DIW zur Prüfung gegeben, ob das machbar ist. Und die haben klar gesagt, ja, das wäre machbar. Es würde nach deren Aussagen ca. 0,7% der Bevölkerung betreffen, nicht mehr. Also das sind wirklich nur die Superreichen. Und es würde die Summe von 300 Milliarden akquirieren können. Und die Vermögensabgabe hat ja ein Gutes. Sie ist anders als die Vermögenssteuer, würde sie auf der Bundesebene ankommen. Mhm. Und sie ist eine Abgabe und man kann mit den Mitteln gezielt Maßnahmen durchführen. Und da das um diese Größenordnung geht, 300 Milliarden, das ist ja nicht irgendwas, ist das natürlich ein Punkt, der wirklich lohnenswert ist. Natürlich bin ich auch über andere Steuerarten bereit zu reden, aber das wäre, ich bin ja da, also Sie sagen ja absolute Mehrheit, gut, dann könnte ich das alleine entscheiden. Das ist ja, sind wir ja doch ein bisschen weg von.
Das ist der Plan aber heute, dass wir
heute
im Kopf
darf ich das sagen, aber ich glaube, dass es doch überhaupt nicht vermittelbar ist, wenn wir angesichts der aktuellen schwierigen Situation die Zahl der Milliardäre steigt, die Zahl der Vermögensmillionäre steigt, da ist doch Staat gefordert. Und wissen Sie, seit ich gesehen habe, der jüngste Milliardär in Deutschland, der ist halt 23, der muss ja früh ganz schön dolle in die Tasten gehauen haben.
Schon im
so. Und das kann nicht sein. Und ich will ja niemanden enteignen, darum geht's nicht. Mhm. Aber diese, wenn die Krise so groß ist, wie ja immer gesagt wird, dann ist eine einmalige Vermögensabgabe, die im Übrigen ihre historische Parallele hat, Konrad Adenauer hat das damals in ähnlicher Form durchgesetzt. Die Verfassung gibt das her. Das wäre etwas, worüber man ernsthaft reden könnte und auch reden sollte. Ich weiß, dass die Krise bei Großunternehmen und so weiter akut ist. Aber deshalb muss es dann eine Regelung geben, die selbstverständlich hohe Freibeträge realisiert, die aber auch auch dazu führt, dass man das strecken kann, aber dass am Ende wirklich Geld in der Kasse ist. Und da finde ich, ist es wirklich verwerflich, dass auch die aktuelle Koalition das einfach laufen lässt und sagt, na gut, die FDP will das nicht, schade eigentlich.
300 Milliarden, um das mal kurz in Verhältnis zu setzen, das sind ungefähr Pi mal Daumen 2/3 des aktuellen Bundeshaushalts, das einfach mal oben drauf kommen würde. Das, da kann man schon was mit machen. Ab welcher Vermögenssumme sollte so ein privater Mensch sowas zahlen?
Ja, wenn man Privatmensch ist, da haben wir ja sogar gesagt, dass die Freibeträge mindestens 2 Millionen betragen müssen. Also Sie hätten gar kein Problem, wenn Sie Millionär wären. Der Millionär
leider
ist frei.
Leider noch nicht.
Leider nicht, ja. Das ist ja selbst, wissen Sie selbst, wenn man Bundestagsabgeordneter ist und ein Leben lang im Bundestag ist, man wird nicht Millionär. Das ist nicht
drin. Aber man hat eine gute Rente.
Da, ich sag doch gar nicht, das habe ich nicht gesagt. Ich habe vom Millionär gesprochen. Ja. Und wir haben in Deutschland inzwischen über 1 Million Vermögensmillionäre.
Ja, im Bundestag sitzen auch einige Millionäre, das kann
man
schon sagen.
Das stimmt, aber weniger wegen des Mandats. Die haben mit anderen Dingen, die sie neben dem Mandat gemacht haben.
Mit Büchern zum Beispiel.
Manche haben auch Bücher geschrieben, das ist wahr. Ja, das ist eine Idee, also wenn man sich zur Ruhe setzt, vielleicht mal ein Buch zu schreiben. Nein, aber diese Freibeträge sollte es geben. Und man muss beim Betriebsvermögen natürlich die Freibeträge höher ansetzen. Mhm. Mindestens 5 Millionen müssten das da sein. Das ist wäre aber alles. Das ist der Punkt, wo ich sage, da kann man dann reden. Ich finde nur, dass nicht nur psychologisch wichtig, aber das ist ein zentraler Punkt. Viele Leute sind total sauer. Die sehen, in Deutschland nimmt die Armut, die Kinderarmut nimmt zu, die Armut bei Älteren, das ist nicht akzeptabel. Und dann steigt der Reichtum. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wenn wir gesellschaftlichen Zusammenhalt wollen, dann müssen wir auch die Bereitschaft haben, an der Spitze etwas zu nehmen. Und das ist in dieser Koalition nicht möglich. Da in dem Fall ist die FDP davor, wobei ich ein bisschen die Sorge habe, dass meine sozialdemokratischen Freunde immer gerne ein Alibi haben, wieso sie es gerade nicht machen können.
Sie haben gerade gesagt, psychologisch, kann man das nicht auch andersrum sehen, dass man sich denkt, okay, der Staat greift ja jetzt einfach mal ja, schon fast willkürlich in die Tasche, sagt, wir brauchen Geld, im Land geht's nicht gut, wir brauchen jetzt einfach mal eine Investition, deswegen zahlt ihr jetzt mal einmal irgendwie eine Abgabe. Ich meine, das könnte man ja auch dann denken, okay, in 10 Jahren wird es nochmal eine Abgabe geben und sowas. Ist das nicht auch eine Gefahr da, dass ein Vertrauen in Politik abnimmt dadurch?
Na, ich finde, da muss man sehr offen mit umgehen. Und wir haben ja auch jetzt eine Situation, dass der eine oder andere sich seiner Verantwortung bewusst ist und es gibt ja eine Initiative von Millionären. Wir wollen mehr Steuer zahlen. Ich finde das beachtenswert, dass die auch ignoriert wird. Das finde ich problematisch. Wissen Sie, es ist immer so, Steuern werden durch den Gesetzgeber erhoben und da wird immer etwas weggenommen. Auch wenn wir ein Wasser trinken, zahlen wir Mehrwertsteuer. Das ist also, alle zahlen immer Steuern und zu sagen, naja, es gibt ja welche, die gar keine Steuern zahlen, das ist einfach Unsinn sondergleichen. In diesem Sinne ist das immer Willkür. Aber ich sage, in einer Situation, wo das Vertrauen in die Politik generell zurückgeht, da muss man den Mut haben und sagen, ja, wir sind auch bereit, bei den Superreichen etwas abzuholen. Und ich finde das normal. Und dann wird ja immer gesagt, ja, die zahlen jetzt schon viele Steuern. Ja, ich weiß. Es ist auch nicht so, dass wir enteignen wollen, sondern wir wollen in einer
Außer Wohnungskonzerne, das ist ja Parteiposition.
Entschuldigung, Wohnungskonzerne, da gab es in Berlin einen Volksentscheid und eine Mehrheit der Berliner, ja, das ist richtig, der ist nicht umgesetzt, das ist aber jetzt nicht Schuld der Linken. Aber eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner hat sich dafür ausgesprochen, aus guten Gründen. So, und, aber ich,
das genau, das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema, gerne. Also ich, ja, die Wohnungsfrage ist die soziale Frage aktuell, ja. Das ist schon so.
Aber die Frage jetzt bei der einmaligen Familie, ist das wirklich einfach so leicht, wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie haben die absolute Mehrheit? Mhm. Könnten Sie das einfach rechtlich so umsetzen?
Ich glaube ja. Also es hat es, wie gesagt, bei Adenauer schon mal gegeben, damals, ne, also nach dem Krieg. Das wäre machbar. Ich will da gerne wiederholen. Das DIW, das ist wahrhaftig nicht linkennah, sondern eher in einem anderen Bereich. Das sagt, das ist so machbar.
Sie haben eben schon kurz einmal anklingen lassen, Sie waren früher Unternehmensberater. Mhm. Was würden Sie einem reichen Kunden raten, wenn so eine staatliche Maßnahme ernsthaft im Raum stehen würde?
Na, ich würde sagen, die ist zu zahlen. Da müssen wir die Bilanz genau anschauen und schauen, wie wir das darstellen fürs Unternehmen, weil das darf ja dann nicht zulasten der Arbeitnehmerin gehen. Und die fällt ja wirklich nur bei einem Unternehmen an. Ich sage nochmal, hohe Freibeträge, wenn wirklich auch die Luft da ist. Und sie kann ja auch nach unserem Konzept gestreckt werden. Und das ist dann die Herausforderung. Das ist ja nicht so, ich habe die absolute Mehrheit und morgen ist das so. Ne? Das muss ordentlich in ein Gesetz gebracht werden und so weiter. Jeder kann sich darauf einstellen. einstellen. Und selbstverständlich muss man da sehr präzise schauen. Aber wenn ich als Unternehmensberater, würde ich immer dann wirklich in die Bilanzen schauen und sagen, wie machen wir das? Machen wir das wirklich sofort, weil es gerade gut ist? Oder strecken wir es lieber? Da kommen dann Zinsen und ähnliche Sachen dazu. Aber das ist eine Herausforderung für den Unternehmensberater, aber dafür wird er auch gut entlohnt.
Also Sie würden nicht sagen, jetzt vielleicht lieber ein bisschen Kapital in die Schweiz schieben oder so?
Aber wissen Sie, das ist ja eine wunderbare These. Ich stelle mir das insbesondere so bei Aldi vor. Die nehmen dann ihre Supermärkte unter den Arm und gehen in die Schweiz. Das ist doch albern. Die sind diejenigen in der Regel mit diesem Vermögen ausgestattet, wo die Chance überhaupt nicht da ist. Und man muss ja einfach sagen, bei der Vermögensbesteuerung ist Deutschland eben wirklich unteres Drittel. Da sind wir nicht. Es wird ja immer gesagt, wir sind Hochsteuerland, aber das ist nicht bei der Vermögensbesteuerung. Das ist wirklich nicht der Fall. Und deshalb, ich kenne diese Drohung. Es gibt die Leute, die dann so und so viele Tage in der Schweiz sein müssen und dann um 5:05 in Kitzbühel über die Grenze gehen, damit das also finanztechnisch läuft. Das ist ja alles wahr, nur in der Realität ist das großer Quatsch. Und das sieht man in vielen anderen Ländern auch.
Also viel heiße Luft dann bei den Drohungen.
Ja, man muss ja Argumente finden, wieso das nicht geht. Ja. Und da gibt es natürlich...
Gab es ja auch beim Mindestlohn beispielsweise, warum der nicht geht.
Beim Mindestlohn, also ich erinnere mich da sehr gut daran, als wir das damals als Erste in den Deutschen Bundestag einbrachten. Also da gab es einen Wahlkampf, da hat mich der SPD-Kandidat, ja, das macht Arbeitsplätze tot und so weiter. Also das war nicht so. Und da waren auch fast alle Gewerkschaften dagegen. Ich habe da damals sehr mit der NGG, die dann später Verdi, die dafür waren. Aber große Gewerkschaften waren dagegen. Und heute ist das eine ganz andere Situation. Heute schreibt Hubertus Heil einen Brief und sagt 15 Euro. Frage ich mich da manchmal, wer regiert eigentlich in dem Land? Kleines Geheimnis.
Der hat aber auch nicht die absolute Mehrheit.
Das stimmt.
Lassen Sie uns nochmal über den Investitionsbedarf im Land sprechen. Man hört immer sowas wie Sanierungsrückstau. Und das klingt halt komplett technisch und bürokratisch. Und da können sich halt einfach viele nichts drunter vorstellen. Jetzt gucken wir mal nach Dresden. Da ist gerade eine große Brücke eingestürzt. Man kann wirklich sagen, dass es ein Wunder ist, dass das um 3 Uhr nachts passiert ist. Ich glaube, man hätte sich keine bessere Zeit dafür aussuchen können, weil da einfach niemand auf dieser Brücke war und es ist niemand verletzt worden. Und ich will mir nicht ausmalen, was wäre, wenn das tagsüber gewesen wäre, weil da fahren Straßenbahnen rüber. Und das ist bei weitem nicht die einzige Brücke in Deutschland, die marode ist. Macht das jetzt beispielsweise, wenn da, man sieht, da liegen jetzt Beton und Stahl im Wasser, macht das den Bedarf an Investitionen für die Menschen jetzt sichtbar?
Ich glaube, dass der Einsturz der Carola-Brücke für viele Leute sichtbar macht, wir müssen was tun. Diejenigen, die Kinder haben und in Schulen gehen, die sehen, ja, es gibt tolle Schulen, die saniert sind, aber es gibt ganz viele mit einem riesen Rückstau. Und wenn man sich die Kommunen anschaut, wie laut die danach schreien, dass endlich etwas geschehen muss, dass sie mehr Hoheit haben. Ich glaube, dass diese These, dass wir mehr investieren müssen, die ist ja auch im politischen Bereich relativ unbestritten. Nur wenn man sich die Realität anguckt, auch die Koalition feiert sich ja jetzt, aber wenn man das mal mit Europa vergleicht, wir sind das zweitschlechteste Land, was Investitionen, was die Quote betrifft, wenn man die... Die Carola-Brücke ist zu einem Symbol geworden. Ich habe jetzt in den sozialen Netzen, kann man das ja denn lesen, da hat jemand geschrieben vor 2 Jahren, naja, das würde in Deutschland nicht passieren, dass eine Brücke einstürzt. So, nun haben wir dieses Furchtbare und Sie haben völlig recht, Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Aber die Gefahr war ja riesig groß und es ist nicht die einzige Brücke und es sind viele gesperrt und es dauert ewig und das sind nur die Brücken. Also über die Deutsche Bahn darf jetzt jeder lästern und jeder darf seinen Gag machen. Da sind ganz, ganz viele fleißige Leute am Start und es muss etwas geschehen im Land. Wir haben zu lange auf Kosten der Substanz gelebt und ich glaube, dass wir insbesondere den Kommunen mehr Handlungsmöglichkeiten geben müssen.
Könnte das Unglück jetzt auch Ihrer Meinung nach einige Parteien zum Umdenken bewegen, wenn es beispielsweise um die Schuldenbremse geht? Ich meine, man sieht ja schon, dass bei manchen Parteien da der Widerstand abnimmt. Kai Wegner in Berlin sagt, wir brauchen eine Reform bei der Schuldenbremse. Andere MPs von der CDU sagen das auch mittlerweile. Das heißt, es bröckelt so ein bisschen der Widerstand. Was glauben Sie, wie lange bleibt die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form noch bestehen?
Also in dieser Legislatur passiert da gar nichts, weil es ist eine ideologische Frage geworden. Die Schuldenbremse ist ein Problem, aber nicht das allererste, weil wir haben ja eben über eine Vermögensabgabe geredet. Bei höheren Einnahmen wäre da auch eine andere Situation. Ich bin aber relativ sicher, wir werden ja höchstwahrscheinlich im September nächsten Jahres Wahlen haben. Wir werden eine neue Koalition haben, ist meine feste Überzeugung.
Ich glaube, da muss man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
So, und es könnte auch sein, dass die Union mit den Sozialdemokraten regiert. Und ich bin der Überzeugung, dass dann die Gelegenheit da ist. Man muss das auch am Anfang einer Legislatur machen und dann wird irgendwie der Kanzler sagen, es ist alles noch viel schlimmer, als wir dachten und wir müssen eine Reform. Und über diese Reform, es gibt ja keinen namentlichen Wirtschaftswissenschaftler, der nicht sagt, das muss reformiert werden. Die Jährlichkeit und viele andere Dinge, das ist alles einfach ein bisschen irre. Ich war immer gegen die Schuldenbremse, aber das Mindeste ist, dass man sie jetzt reformieren muss. Abschaffung, da bin ich weit von weg, das wird nicht sein. Das ist richtig, dass die Linke dagegen war und das weiterhin fordert. Aber da bin ich ja realistisch, dass die absolute Mehrheit dann doch nicht morgen ansteht.
Was ja auch irgendwie ein bisschen eine Ironie der Geschichte wäre, wenn Schwarz-Rot die Schuldenbremse reformiert, weil das sind die Stimmen, die sie damals eingeführt haben.
Ja, das ist ja bei vielen Sachen so. Gucken sich die Diskussion um die Wehrpflicht an, die jetzt am härtesten mit dafür sind, sind die, die sie damals abgeschafft haben. Das ist schon kurios. Und die damals eine andere Position hatten. Aber so ist es im politischen Bereich und es ist bei der Schuldenbremse ähnlich. Die ist, so wie sie jetzt gestaltet ist, zu einem Investitionshemmnis geworden. Das ist unbestritten und das wissen auch viele. Da ist die FDP sehr tapfer und die Konservativen auch und sagen, stimmt ja alles nicht, man kann trotzdem. Na gut, lassen wir das einfach so stehen. Ich bin der Überzeugung, man sollte aber die Schuldenbremse nicht zu hoch hieven. Und ich sage auch ganz deutlich als Linker, es ist nicht meine Position, je mehr Schulden, desto besser. Das ist ja großer Unsinn. Aber im Investitionsbereich, schauen Sie, jedes Unternehmen kann ja nicht sagen, okay, wir investieren erst dann, wenn ich die entsprechenden Überschüsse habe. Nein, wenn man ein Unternehmen gründet, in der Regel geht man zu einer Bank, holt einen Kredit. Das ist nichts anderes als Schulden gemacht. So, und diese Normalität sollten wir auch zulassen und sollten mindestens modifizieren. Ganz nebenbei, auch die jetzige Schuldenbremse macht es ja möglich, dass 40 Milliarden Schulden im nächsten Jahr gegebenenfalls gemacht werden. Die macht es im Übrigen auch möglich, sie ganz und gar auszusetzen. Auch das ist ja im Grundgesetz
aber sie hat da relativ strenge Richtlinien.
Die hat strenge Richtlinien, aber ich war ja schon zweimal dabei, wo sie ausgesetzt worden ist. Also ist ja jetzt so das erste Mal und das hat damit zu tun, dass im nächsten Jahr Wahlen sind. Wären im nächsten Jahr keine Wahlen, hätte man das jetzt auch anders gemacht, bin ich sehr sicher. Mhm. Aber Christian Lindner, da wir den Namen hatten, kann ja nicht in den Wahlkampf gehen und sagen, im Übrigen habe ich auch noch die Schuldenbremse ausgesetzt. Denn dann würden ihn die Wählerinnen und Wähler, die ganz hammerhart dafür sind, heftig prügeln.
Wir gehen weiter auf die nächste Maßnahme.
Die Kindergrundsicherung ist das größte sozialpolitische Vorhaben der Ampelregierung. Ihr Ziel? Kinderarmut bekämpfen. Sie soll sicherstellen, dass Kinder direkt die notwendige Förderung erhalten, die sonst extra beantragt werden müsste. Für diese Legislaturperiode scheint aber, wenn überhaupt, nur eine abgespeckte Version umsetzbar zu sein. Von den zunächst aufgerufenen 12 Milliarden Euro blieben am Ende nur 2,4 Milliarden übrig. Von links wird kritisiert, die Ampel zeige nicht genug Interesse an der Umsetzung. Schon das ursprüngliche Konzept sei unzureichend gewesen.
Sie haben mal gesagt, die Kindergrundsicherung der Ampel ist faktischer Wahlbetrug. Ich habe mir das mal angeschaut und die Grünen haben im Wahlprogramm nichts anderes versprochen als das, was dabei jetzt rumkommen soll. Es ist eben keine finanzielle Höhe angegeben gewesen, weder im Wahlprogramm noch im Koalitionsvertrag. Was meinen Sie da genau mit Wahlbetrug?
Es geht nicht um die Höhe. Die Höhe ist eine Resultante, sondern es ist vor der letzten Wahl, ja von vielen, von Grünen, von Sozialdemokraten. Es gab eine Initiative Kindergrundsicherung, darüber geredet worden, dass wir das System verändern müssen. Wir haben schon jetzt im Haushalt unendlich viele Maßnahmen. Aber ich habe der damaligen Ministerin, die hieß übrigens Franziska Giffey, damals gesagt, wenn wir jetzt die Anträge hier am Pult ausfüllen sollten, würden wir scheitern und wir sind vermute ich mal durchschnittlich begabt dafür. Das ist die Wahrheit. Und die Bundesregierung hat schon von den verbrieften Ansprüchen nur ein Drittel überhaupt in den Haushaltsplan aufgenommen. Das heißt, schon bei der Planung wird davon ausgegangen, dass man zwei Drittel überhaupt nicht in Anspruch nimmt. Daraus ist die logische Schlussfolgerung entstanden, dass wir dieses System vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Und das, was eben in der Anmoderation gesagt worden ist, dass wirklich bei den Kindern das ankommt. Mhm. Wird ja immer gesagt, ja, und wenn die Geld kriegen, dann geht das in Zigaretten und Alkohol. Alles dummes Zeug. Man muss da hinkommen. Mhm. Und ich habe, als der Koalitionsvertrag unterschrieben worden ist, gelobt, dass eine Kindergrundsicherung kommen soll. Und da geht es nicht um Summen. Ich sag auch nicht, die 12 waren richtig oder diese 2,4, das hat gar nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun. Das wäre ein riesiges Reformvorhaben gewesen. Man hätte vom ersten Tag daran arbeiten müssen. Dann hätte man entsprechende Strukturen Ich wäre immer auf die Idee gekommen, die Bundesagentur für Arbeit dafür zu nutzen, um dieses Ziel umzusetzen. Und das hätte Jahre gebraucht. Mhm. Dann ging es nur noch um Summen. Und ehrlich gesagt, die 2,4 sind deshalb ein totaler Witz, weil selbst die von der Regierung beschlossenen Ansprüche, die liegen schon bei 3 Milliarden. Mhm. Also da wird gerade mal das, was beschlossen ist, wird finanziert. Es hat mit Kindergrundsicherung nichts zu tun, außer dem Titel. Und ich bin da auch von Lisa Paus, wo ich wirklich gesagt habe, die war ja nicht gleich Ministerin, da war ja erst noch eine Kollegin aus Rheinland-Pfalz, die sehr schnell...
Ein knappes halbes Jahr,
aber wie ich höre, wird die ja vielleicht wiederkommen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe wirklich gehofft, dass da etwas passiert. Mhm. Und durch diese Debatte und weil es nie, zu keinem Zeitpunkt, ein Konzept gab, das wollen wir, das ist das Ziel. Und da hätte man vielleicht sogar sagen können, das kriegen wir in dieser Legislatur nicht hin. Ich hätte das konsequent kritisiert, zu Recht. Aber wenn man wirklich sagt, oder ich mache es ganz, ganz einfach faktenmäßig, wenn in der Zeit der Ampelregierung jedes Jahr die Zahl der Kinder, die arm sind und von Armut bedroht sind, größer wird, dann ist etwas falsch gelaufen. Und das ist auch für eine grüne Familienministerin dann ein Armutszeugnis. Dabei bleibe ich. Und zu sagen, naja, wir schaffen jetzt voraus, alles Käse, das ist wirklich deswegen Wahlbetrug und deswegen dazu stehe ich.
Ich meine, von Anfang an konnte Lisa Paus, die ja, das ist ein gutes Timing, die saß letzte Woche hier auf ihrem Stuhl hier, von Anfang an konnte sie nicht wirklich sagen, warum es jetzt irgendwie 12 Milliarden sein sollen. Oh, dann war sie bei 2 bis 7 Milliarden und dann ging es irgendwie darum, dass ein Christian Lindner dann gesagt hat, ja, aber wir haben auch doch schon auch irgendwie das Kindergeld erhöht und wir haben andere Leistungen erhöht. Eigentlich sind das ja schon Leistungen, die da auch reinspielen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt immer, dass von Anfang an die Ampel da komplett andere Ideen hatte von dieser Kindergrundsicherung, insbesondere halt die FDP und die Grünen. Die FDP haben sich gedacht, okay, das ist ein Digitalisierungsprojekt, wir machen jetzt da irgendwie einen Bürokratieabbau, wir bündeln da irgendwie was. Und die Grünen haben sich gedacht, ja, aber jetzt können wir vielleicht wirklich einen Unterschied machen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da schon geclasht ist.
Ich glaube, dass dieses Thema zwar wohl formuliert im Koalitionsvertrag auftaucht, aber dass das eben nicht wirklich ein Streitthema war, wo man überhaupt mal darüber geredet hat, was gemeint ist. Mhm. Bei anderen Dingen wurde bis ins Detail und auch gestritten und dann ein Ergebnis erzielt. Und ich erinnere mich noch gut, dass die ja erzählt haben, dass sie die Fortschrittskoalition sind. Bei der Kindergrundsicherung habe ich das geglaubt. Wie gesagt, ich habe das begrüßt, dass das endlich geschehen wird. Aber sie haben völlig recht. Es gab von Lisa Paus zu keinem Zeitpunkt ein Konzept. Und mir geht es nicht, ob 12, 7, das ist eine dann nachgeordnete Frage. Wir müssen überhaupt dahin kommen, dass es nicht nur eine Leistungsbündelung gibt, sondern dass das Geld dort ankommt, dass die entsprechenden Voraussetzungen auch behördenmäßig geschafft werden. Dann war zwischendurch im Sommer, ja, wir brauchen so und so viele 1000 Leute. Damit war das abschließend tot. Weil das kann man in Deutschland nicht mehr vernünftig kommunizieren. Mhm. Aber dass es notwendig ist, das zeigt die Tatsache. Und ich bin ja selbst jemand, der das Thema Kinderarmut vor 10 Jahren, hätte ich das Mali oder Bangladesch zugeordnet. Aber seit ich damals Fraktionsvorsitzender geworden bin und gesagt habe, das wird mein Thema, wo ich in besonderer Weise mich engagiere, Netzwerk gegen Kinderarmut gegründet habe und, da habe ich gesehen, was das wirklich für Auswirkungen sind und wie schlimm das für die Heranwachsenden ist. Und da müssen wir, und ich bin jetzt im Verteidigungsausschuss und ich sehe, wie da Milliarden über den Tisch gehen. Und da ist was schräg. Wenn es wirklich dann, da sind 2 Milliarden und wir haben Sondervermögen über Nacht für die Bundeswehr von 100 Milliarden beschlossen, da ist etwas schräg. Und das müssen wir verändern. Die Kinder sind nun mal unsere Zukunft. Das ist also trivial, weiß jeder, ist auch schon 1000 Mal gesagt. Aber dass hier letztlich nur noch der Name übrig geblieben ist, das werfe ich dieser Regierung wirklich ganz entschieden vor. Es gibt andere Dinge wie Klimageld und, die sie alle nicht gemacht haben, aber angekündigt. Aber Kindergrundsicherung ist das größte Versagen, denn auch das, da kann ich Dietmar Bartsch zitieren, der nach dem Koalitionsvertrag gesagt hat, ist das größte sozialpolitische Reformvorhaben und da wünsche ich der Ampel viel Erfolg.
Sie haben sich selbst zitiert.
Jetzt habe ich mich selbst zitiert. Sollte man nie machen, aber einmal geht das schon.
Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, irgendwie so ein Sondervermögen dagegen aufzuwiegen, weil zum einen ist das ja auch nicht aus dem Haushalt gegriffen, sondern es sind auch Schulden für aufgenommen worden. Zum anderen gibt es ja einen Grund dafür. Aber wenn Sie jetzt mit der absoluten Mehrheit da sind, Sie als Familienminister, Familienminister Bartsch kann jetzt eine Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Was würden Sie als allererstes machen?
Also ich würde dann die vorliegenden Konzepte, und da ist die Linke hat eins, die Grünen haben eins, die SPD, es gibt diverses. Ich würde die Voraussetzungen zeitnah schaffen, dass wirklich dieses System vom Kopf auf die Füße gestellt wird, dass bei den Kindern das ankommt und dass man das, was die ursprüngliche Idee, wegen meiner der Grünen, weil ich habe immer gesagt, das wird dann, da wird man drüber reden müssen und da sind dann, natürlich geht es auch um Geld am Ende, aber ich würde das zu dem Schwerpunkt machen und würde im Ministerium dafür sorgen, dass sich Leute ernsthaft damit beschäftigen und nicht, dass es eine mediale Debatte gibt, aber real nichts passiert.
Wie kommt das Geld denn dann wirklich an? Ich meine, es gibt ja einige Ideen, aber was ist der wichtigste Schlüssel dafür?
Na, der wichtigste Schlüssel ist, dass man von diesem jetzt ja vorhandenen riesigen Antragsverfahren, also wenn Ferien sind und es ist eine Klassenfahrt, da kann man dann natürlich einen Antrag stellen und bekommt auch Geld. Und da gibt es also ungefähr 10 Millionen verschiedene Dinge, wovon Sie und ich nur ganz wenige kennen.
Wenn man, Sie mehr als ich wahrscheinlich, das ist nicht so, mein Fachgebiet.
Naja, das ist, es gibt unendlich viele Möglichkeiten und da gibt es auch ganz viele Gesetze, die entschieden worden sind, die durchaus vernünftig sind. Aber es muss darum gehen, dass man davon wegkommt, weil es ist für manch ein Elternteil dann doch schwierig. Und das ist insbesondere dann, wo ist Kinderarmut? Die ist vielfach bei Alleinerziehenden. Mhm. Und wenn dann noch mehrere Kinder da sind, dann ist das mit den Anträgen gar nicht leistbar. Und da muss man dafür sorgen, dass wirklich dieses Geld gebündelt über eine Behörde. Wenn Sie, jetzt ist es so in Deutschland, das Erste, was jemand, der geboren ist, kriegt, ist eine Nummer vom Finanzamt. So, das ist der erste Brief. Da war ich also bei eigenen Enkeln ganz schön überrascht, dass sie die sofort bekamen. Wir müssen dafür sorgen, dass eben über eine Kindergrundsicherung das genau nicht passiert. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass Menschen wie zum Beispiel ich, die brauchen bestimmte Leistungen nicht, weil sie das können. Ich bin dafür, dass es einen Grundsockel, Kindergeld und so weiter alles gibt. Aber da, das ist nicht das zentrale Problem. Ich glaube, da kann man dann auch noch im parlamentarischen Verfahren, in der Öffentlichkeit streiten über die Details. Aber dieser grundsätzliche Systemwechsel, ich sage nochmal vom Kopf auf die Füße, der ist notwendig. Mhm. Der Staat macht unheimlich viel, das ist ja gar nicht die Frage. Aber die Leistungen können gar nicht abberufen werden.
Bei all diesen Sachen, die Sie gesagt haben, hätte Lisa Paus jetzt gesagt, yo, geil, finde ich auch.
Ich glaube, dass Lisa Paus gar nicht so eine andere Position hat wie ich. Das Problem ist nur, sie ist Ministerin und ihr wird gesagt, vergiss es. Und wenn der Robert und der Christian das sagen, dann hat sie halt keine Chance. Und das ist, finde ich, ein Problem. Mhm. Das ist ein Problem. Die hat da nicht so eine andere Sicht, hoffe ich zumindest. Aber sie ist jetzt Ministerin und muss natürlich erzählen, wie gut sie sind.
Ja, all diese Dinge von der Hohlschuld zur Bringschuld des Staates zu kommen, genau. Zu sagen, man hat einen Sockelbetrag und einen Betrag, der nochmal nach individuellen Bedürfnissen angepasst wird, genau. Das ist ja alles Teil dieses Konzepts. Würden Sie persönlich, auch wenn es bedeuten würde, es gibt einen zumindest Bürokratiezuwachs auf staatlicher Seite, sagen, das ist notwendig?
Es wird einen Bürokratieabbau damit geben, weil all diese ganzen Antragsgeschichten, wo ja auch Menschen sind, die das denn behandeln, bearbeiten und bescheiden, gegebenenfalls noch Widerspruch und alles, was dazugehört, es wird dann sogar einen Abbau geben können. Ja, es wird Geld kosten zunächst, das ist unstrittig, weil ja wirklich dieses Geld verbrieft ist, aber in der Bürokratie kann und muss es sogar einen Abbau geben, weil all das fällt weg. So, das klingt jetzt sehr einfach. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich sage nochmal, das größte sozialpolitische Vorhaben. Aber wir haben das ja bei anderen Dingen auch und haben es auch geschafft, dass Deutschland, also ob wir jetzt Rentenzahlungen nehmen, das ist ja nicht auch nicht so naturgegeben, aber jeder Rentner, jede Rentnerin kriegt am Ende schon das, was ihr und ihm zusteht. So, das ist, wie gesagt, aber ein langer Prozess. Und der ist ja auch einigermaßen erfolgreich realisiert. Rente wäre ein eigenes Thema, was wir heute auch nicht haben. Aber bei den Kindern ist das nicht der Fall. Mhm. Da gibt es das Kindergeld und dann ist es eben auch noch so, ja, relativ angesagt, je mehr wir das erhöhen, desto linker. Und das ist, glaube ich, sogar ein Problem. Das ist ein Problem. Mhm. Natürlich kann niemals ein Linker zu einer Kindergelderhöhung sagen, naja, ist nicht so sonderlich schlau. Aber wir haben jetzt eine Situation, schauen Sie, das wird teilweise sogar angerechnet bei denen, die Sozialleistungen bekommen. Also während, was weiß ich, meine Kinder, die kriegen das Kindergeld voll und jemand, der Sozialleistung hat, da wird es angerechnet, der kriegt nichts. Da sind Systemfehler drin. Und die alle muss man mit einem solchen Reformvorhaben versuchen zu beseitigen.
Wieso bleibt dann am Ende jetzt aktuell beispielsweise hängen, Lisa Paus will XY neue Stellen haben für diese Umsetzung. Alle hören nur, oh, es braucht mehr Leute, mehr Bürokratie.
Ja, das ist, glaube ich, ein riesiges Kommunikationsproblem und das war der Todesstoß für die Kindergrundsicherung in dieser Legislatur. Ich hoffe, dass es in der nächsten Legislatur, und es gibt viele, die darauf drängen, es wird einen nächsten Koalitionsvertrag geben und da wird das Thema Kindergrundsicherung mit Sicherheit wieder auftauchen.
Also Sie sagen, die kommt gar nicht mehr in dieser Legislatur?
Nein, die Kindergrundsicherung, das ist nur noch der Name von. Das, was real ist, natürlich, sie kommt nicht. Es ist Wahlbetrug in dem Fall. Es ist aus unterschiedlichen Gründen nicht realisiert worden. Natürlich spielt Geld da eine Rolle, aber in der nächsten Legislatur wird es einen neuen Anlauf geben müssen. Da bin ich sicher, jetzt mal egal, wie die Konstellation aussieht. Und das war ja das Interessante vor der Ampelregierung. Habe ich also auch über das Netzwerk gegen Kinderarmut mit vielen von der Union, Annalena Baerbock war damals persönlich sehr engagiert auf diesem Feld und andere, wir haben da viele Diskussionen geführt und gehofft und ich glaube, sie war auch wirklich überzeugt davon, dass man das machen muss, aber hat als Außenministerin natürlich, das war überhaupt nicht mehr
ihr Feld. Hat ein paar andere Probleme jetzt.
Hat ein paar andere Probleme, kann man so sagen. Und deswegen, ich finde das so verwerflich, dass diese Debatte so gelaufen ist und dass es dann nur noch um Stellen ging. Das ist ein Kommunikationsproblem. Ich habe gesagt, da sagen andere schwierig, dass die Bundesagentur die richtige Behörde wäre, für die wäre das auch eine Herausforderung, aber die ist natürlich auch jetzt schon ein Milliardenunternehmen und da gibt es Strukturen und das alles ist Herausforderung. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also wir machen Folgendes, diese 7 Gesetze und diese Dinge werden per Anweisung umgesetzt, so ist das nicht. Das ist und bleibt ein Wahnsinnsprojekt und es ist leider jetzt totgemacht und wird in der Öffentlichkeit noch so behandelt, als gäbe es noch eine Kindergrundsicherung.
Also zumindest für diese Legislatur ein pessimistischer Ausblick von Ihnen. Wir haben noch ein Thema und gar nicht mehr so viel Zeit übrig, deswegen gehen wir jetzt direkt weiter.
Ab welchem Alter sollte man wählen dürfen? Da gehen die Meinungen in den Parteien deutlich auseinander. Das Resultat ist ein Flickenteppich. In 7 Bundesländern darf man bei den Landtagswahlen bereits mit 16 die Stimme abgeben. In 11 bei den Kommunalwahlen. Und seit diesem Jahr auch bei der Europawahl. Bei den Bundestagswahlen ist das bisher noch nicht möglich. Aber Bewegungen wie Fridays for Future haben gezeigt, dass junge Menschen ihre Zukunft mitbestimmen wollen.
Wir haben es gerade gehört, bei der Europawahl durfte man schon in diesem Jahr mit 16 seine Stimme abgeben. Bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr ist das nicht möglich. Wie kann man das jungen Menschen begründen?
Kann man nicht begründen, ist auch irre. Der eben geschilderte Flickenteppich ist durch nichts zu erklären. Schon deshalb sollte man zu einer einheitlichen Regelung kommen, was Kommunal-, Landtagswahlen, Bundestagswahl und Europawahl betrifft. Das mag vor 40 Jahren anders gewesen sein. Da mag auch das Wahlalter 18 angemessen gewesen sein. Aber Fridays for Future ist ja wirklich nur ein Beispiel. Wir entscheiden im Bundestag so viel, was Leute betrifft, die heute teilweise noch nicht mal 16 sind. Und ich finde, dass diese bescheidene Form der Mitbestimmung endlich durchgesetzt werden sollte. Ich kann da mit einigem Stolz sagen, da wo wir in Regierungsverantwortung waren, ist das sofort umgesetzt worden. In Brandenburg, bei mir in Mecklenburg-Vorpommern jetzt. Das ist der richtige Weg und schon wegen des Flickenteppichs. Sollte man jetzt nicht sagen, die armen Sachsen sind immer unionsregiert und die dürfen erst ab 18 wählen. Warum? Es ist doch, teilweise liegen die Dörfer 10 Kilometer auseinander und in Brandenburg darf man mit 16 wählen und in Sachsen nicht. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die wird kommen, bin ich sehr sicher. Das ist ein bisschen erstaunlich, dass das bei der Ampel nicht durchgesetzt worden ist, aber ich bin relativ sicher, dass das eine Frage der Zeit ist, dass das Wahlalter 16 auch bei Bundestagswahlen kommen wird. Bei dieser ist das leider nicht so. Ich weiß, dass dann viele sagen, sind noch nicht alles dummes Zeug. Alles dummes Zeug.
Man muss fairerweise sagen, dass die Ampel das alleine nicht durchsetzen kann. Man braucht dafür
eine
2-Drittel-Mehrheit im Bundestag, weil das Grundgesetz geändert werden muss. Da reicht nicht mal die absolute Mehrheit. Wir sagen jetzt
Die absolute Mehrheit reicht. Ach so, Sie haben recht. Zwei Drittel, richtig.
Genau.
Richtig, Entschuldigung.
Deswegen, aber wir tun jetzt einfach mal so, als könnten sie es machen, weil ihre dritte Maßnahme ist Wahlalter 16. Jetzt ist es so, die Ampelparteien, die sagen alle, jo, machen wir gerne. Also die Linke sagt, machen wir gerne. Beim BSW habe ich noch nichts dazu gefunden. Da sind noch ein paar Positionen, glaube ich, auszuklamüsern, bei denen Union und AfD sagen heutzutage, nee, wollen wir nicht. Warum glauben Sie, ist das so?
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine konservative Haltung, die da sagt, auch eine rechte Haltung. Naja, also die sollen erstmal, ne, also solange du die Beine unter meinem Tisch hast, entscheide ich was. Und das ist diese Haltung, das hat mit Familienbild, das hat mit dem Bild junger Menschen zu tun. Und ich glaube, dass das eben wirklich ein antiquiertes Bild ist. Und auch in der Union gibt es inzwischen nicht wenige, die da eine andere Haltung haben. Es hat noch nie die Initiative gegeben, wenn das einmal war in einem Bundesland, dass man es wieder zurückfährt. Und deshalb, hier wird die Zeit für diejenigen spielen, die für das Wahlalter 16 sind. Ich bin da sicher, auch wenn die Union das natürlich jetzt gerne auch zum kleinen Schlager macht und sagt, nee, bei uns nicht und die sind noch nicht reif genug. Das ist aus meiner Sicht alles Quatsch. Es ist so, dass natürlich in dieser Generation anders gewählt wird. Man kann sich das ja bei der Europawahl ansehen. Also da sind dann die sogenannten Sonstigen verdammt stark, ne? Weil also auch, aber das ist ja nichts Schlimmes, wie ich finde. Das ist nichts Schlimmes, wenn auch in Deutschland die Parteien gezwungen werden, diese Interessen in anderer Weise aufzunehmen. Denn jetzt ist es so, dass man Wahlen gewinnt, vor allen Dingen bei den über 60-Jährigen. Das ist ja auch gut und da haben wir zum Beispiel als Linke auch Defizite zugelassen.
Ist das gut?
Dass sie allein entscheiden, das finde ich problematisch und das wirkt man natürlich ein Stück weit dagegen, wenn man das Wahlalter 16 einführt. Weil es sind ja über 1 Million Leute, die dann wählen könnten. Ob die dann das vom Wahlrecht Gebrauch machen, ist eine andere Frage. Aber das würde eine Verschiebung geben. Und das würde dann auch die Parteien dazu animieren, diese Interessengruppe anders zu bedienen.
Ein Argument, das man immer wieder von Konservativen hört, ist, wenn das Wahlalter sinkt, dann muss doch das Alter für die Strafmündigkeit sinken. Wenn man ja auf der einen Seite demokratisch mitbestimmen möchte, muss man ja auch für seine Handlung gerade stehen können. Was halten Sie davon?
Ja, wissen Sie, also bei der Religion ist es so, dass man mit 14 wählt. Komisch, dann müsste man das ja auch noch.
Viele wählen da gar nicht.
Oder viele wählen gar nicht. Das ist auch möglich.
Also aber
das ist
ja auch eine Wahl. Also mich hat keiner gefragt, ob ich getauft werden will oder nicht.
Nee, bei der Taufe nicht. Mich hat bei der Taufe auch keiner gefragt. Nein, aber also diese Strafmündigkeit ist ja ein Punkt. Auch darüber kann man natürlich reden. Aber es gibt viele Dinge, die schon vorher entschieden werden können, auch von jungen Menschen. Und ich habe mit der Religionsauswahl, dass man, was weiß ich denn, katholisch oder Moslem oder was auch immer, oder eben keine Religion sich zugehörig fühlt, das wird viel früher, oder das kann man viel früher entscheiden. Also das ist aus meiner Sicht kein Argument. Und da sollten gerade Konservative, die ja dann doch wollen, also das heißt ja, glaube ich, christlich-demokratische Union, dass die doch dann darüber nachdenken sollten, dass dann Jugendliche auch erst später entscheiden können, ob sie dann katholisch oder evangelisch sind oder eine ganz andere Religion oder keine wählen.
Ein Gedanke, den ich aber habe, ist, früher hat man sich die Abneigung konservativer und eher rechter Parteien damit erklären können, dass junge Menschen eher linkere Parteien wählen. Mhm. Wenn man sich die Ergebnisse der letzten 3 Wahlen anschaut, dann ist damit jetzt Schluss. Nicht nur bei den Wahlen im Osten, sondern auch bei der Europawahl haben die Parteien ab Mitte rechts nämlich profitiert. Glauben Sie, dass beim Wahlalter jetzt Bewegung reinkommen könnte? Vielleicht sogar noch vor der Wahl im kommenden Jahr?
Na, vor der Wahl im kommenden Jahr glaube ich nicht daran. Das ist ziemlich ausgeschlossen. Ich sehe das vor allen Dingen als eine Herausforderung für, wie Sie sagen, linke Parteien. Da sehe ich nicht mehr so viele, aber egal. Ich sehe das als eine Herausforderung wirklich mit guten Argumenten. Denn es gibt ja auch Gründe, warum eben 16-Jährige bei der Europawahl die AfD gewählt haben. So, und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es müssen die Probleme gelöst werden und wir müssen bessere Angebote machen. Aber nur weil das Ergebnis einem nicht passt, zu sagen, nö, jetzt bin ich fürs Wahlalter 18 wieder oder jetzt
oder
bin
andersrum. Ich meine, wenn
oder andersrum, Union, die AfD sagt jetzt, ich weiß das nicht. Ehrlich gesagt ist das für mich auch kein Argument. Wenn die das so sehen, dann ist das so. Wenn es eine 2/3 verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag endlich gibt, ist das gut. Deswegen kann das für eine linke oder für meine Position, für eine linke Position kein Maßstab sein.
Wäre es Ihnen egal, wie diese 2/3-Mehrheit im Bundestag zustande kommt?
Also ich würde mir wünschen, dass die Union bei einer solchen verfassungsverändernden, ich weiß gar nicht, ob der Bundesrat da auch zustimmen muss, das weiß ich gar nicht, nee, wahrscheinlich nicht, würde ich mir wünschen, dass die Union dann von ihrer Kraft Gebrauch macht und sagt, wir wollen das Wahlalter 16 endlich durchsetzen. Das wäre mir am liebsten. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich sage, naja, Ampel, Linke und was weiß ich, AfD, das reicht.
Das reicht. Kann, ich habe es tatsächlich nämlich durchgerechnet, daher kommt die Frage. So, ist ja, das was, kann, was man ich machen finde, kann?
Ja, da die ja auch dagegen sind, wie wir wissen, ist das ja eine fiktive Frage.
Noch, ich sag mal, wenn man sieht, wie ja, das sich jetzt gerade entwickelt.
Ich würde die fiktive Frage dann nach der nächsten Bundestagswahl gern auch beantworten. Mein Wunsch wäre, dass die Union in dieser zentralen Frage sich bewegt und klar sagt, wir wollen das auch, so wie das in Bundesländern bei der Europawahl, was Sie alles geschildert haben, ein Flickenteppich ist, den wollen wir nicht. Und wir haben auch andere Länder, wo das bereits durchgesetzt ist. Warum in Deutschland nicht?
Ja, mein Gedanke kam daher einfach, dass man sich fragt, okay, was wäre, wenn man das nur mit der AfD durchsetzen könnte, beziehungsweise wenn es mit den Stimmen der AfD zu einer Zweidrittelmehrheit käme? Wäre das ein No-Go oder wäre das in diesem Fall jetzt einfach akzeptabel?
Naja, also wir haben da als Linke eine klare Position, dass wir keine Anträge mit der AfD durchsetzen. Deswegen ging mein Trachten in Richtung Union. Man sollte das vermeiden. Aber ich bin übrigens auch sehr dagegen, dass man diesen Opfermythos der AfD immer weiter stärkt. Und deswegen finde ich, also wir haben gerade wieder in dieser letzten Woche einen Vizepräsidenten der AfD nicht gewählt. Mhm. So, nun ist das für diese Legislatur erledigt.
Das passiert so ein paar Mal irgendwie. Das ist
ja, schon so ein Ritual, die ganze Legislatur geworden. Und ich bin wirklich der Auffassung, dass man der AfD, die meine Sympathien halten sich bekanntermaßen in sehr großen Grenzen, aber wenn sie demokratisch legitimiert Dinge erreicht haben, dann sollte man ihnen die nicht verwehren, solange sie sich so bewegen, wie Gesetze das vorschreiben, dass wir im Deutschen Bundestag Ausschussvorsitzende abberufen haben. Da gab es Gründe für. Mhm. Wenn man eben wirklich nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes ist, dann finde ich, gibt es dafür eine entsprechende Legitimation. Das wäre im Übrigen auch bei anderen Dingen, wie zum Beispiel dem Vizepräsidenten, so. Deshalb würde ich vermeiden, das Wahlalter 16 mit denen, die, glaube ich, nicht auf die Idee kommen zu beschließen. Die sind wohl eher so grundsätzlich, werden die Ergebnisse sicherlich auch zur Kenntnis genommen haben, aber ansonsten eher für das Wahlalter 21 und vielleicht bei Frauen bei 25.
Was würden Sie der AfD denn zubilligen, wenn Sie jetzt gerade schon sagen, dass man denen vielleicht manche Sachen nicht verwehren sollte?
Ich glaube, dass wir alle in einer nächsten Legislatur schauen müssen. Ich habe in Thüringen das ja gesehen und natürlich habe ich habe noch nie einen Vizepräsidenten der AfD gewählt.
Bodo Ramelow
in Thüringen hat Bodo Ramelow gesagt, ich habe das gemacht, um letztlich Verfassungsrichter und ähnliches, also um Handlungsfähigkeit des Staates zu realisieren. So, und er hat es dann auch öffentlich gemacht. Das ist eine Art von Offenheit, die man hat.
Hat es auch bei uns hier erzählt, hat gesagt, dass es ihm auch, dass ihm nicht leicht gefallen ist.
Natürlich ist es ihm nicht leicht gefallen. Also dafür kenne ich Bodo Ramelow zu gut, dass es ihm leicht gefallen wäre. Er hat das erklärt, aber sowas ist unendlich schwer zu erklären. Deswegen, ich sag nochmal, die Entscheidung liegt ja nicht bei uns. Selbst wenn die Linke jetzt dagegen stimmt, ob die AfD den Vizepräsidenten bekommt, das entscheiden die Union, die SPD, also die etwas größeren Parteien. So, und unsere Vizepräsidentin ist auch mit der Mehrheit des Hauses gewählt worden, Petra Pau. Und bei der AfD muss man meines Erachtens dann wirklich schauen, dass man einen solchen Kandidaten oder eine solche Kandidatin aussucht, die wählbar ist. Und dann bin ich allerdings auch wirklich dafür, dass die diese Posten auch bekommen. Ja, es ist so, es ist gegen meine Überzeugung, dass man die wählt, aber wenn sie gewählt sind, dann muss man ihnen das, was die Bevölkerung will, zubilligen. Ansonsten nimmt unsere Demokratie Schaden.
Abschließend zu diesem Thema vielleicht noch, was muss die Linke besser machen, um insbesondere wieder eine Wahloption für junge Menschen zu werden?
Wir müssen vor allen Dingen das, was wir inhaltlich wirklich vorlegen, wir müssen in der Lage sein zu kommunizieren, müssen eine attraktive Partei werden, müssen unser Image verändern und wir haben Herausforderungen, was die Partei selbst, aber auch was das Programm betrifft. Also der Korb der Aufgaben ist sehr, sehr groß. Aber vor allen Dingen sage ich, das ist nicht eine Angelegenheit, wo Dietmar Bartsch in seinem fortgeschrittenen Alter jetzt darum wirbt, 17-Jährige von der Linken zu überzeugen. Ja, das mache ich gerne auch. Aber das ist schon auch Aufgabe derjenigen, die sich im linken Spektrum engagieren. Da ist es ja interessanterweise so, dass auch unsere Ergebnisse deutlich überdurchschnittlich sind. Also wenn man sich Sachsen und Thüringen anguckt, selbst bei der Europawahl, da, ja, da ist ein bisschen Hoffnung, aber wir müssen viel, viel mehr tun. Da
ist auf jeden Fall Luft nach oben.
Da ist, natürlich ist immer Luft nach oben, wie gesagt, bis zur absoluten Mehrheit.
Am Ende gehen wir hier immer musikalisch mit einem Song raus. Wir hatten ja eben schon Lindenberg. Aber ich würde jetzt gerne wissen, an welchen Song denken Sie als allererstes, wenn Sie an den Deutschen Bundestag denken? Außer der Nationalhymne, die hatte Philipp Amthor hier schon.
Gesungen, ja. Philipp Amthor hat die Nationalhymne gesungen.
Der hatte sich gewünscht zum Outro quasi.
Okay, naja, also ich muss sagen, wir hatten jetzt gerade eine Feierstunde zu 75 Jahre Bundestag. In der Regel werden dort Streichquartette oder ähnliches eingeladen, die meistens brillant sind. Und da ich selbst mal Violine gespielt habe, glaube ich, das auch ein klein wenig einschätzen zu können. Und das ist jedes Mal ein großes Ereignis. Und deswegen sage ich das in dieser Abstraktheit. Die Streichquartette, die dort, ob das nun Haydn ist, ob das Mendelssohn, Bartholdy oder wer auch immer ist, die haben in der Regel wirklich eine tolle Performance und kommen viel zu kurz, weil alles auf die Reden fixiert wird.
Haben Sie da ein bestimmtes Stück im Kopf?
Das habe ich jetzt nicht, das wäre vermessen, wenn ich jetzt irgendwas konstruieren würde.
Wir brauchen jetzt aber einen Song, mit dem wir rausgehen, beziehungsweise ein Stück.
Das ist ja ohne Singen. Ne?
Ja, das ist egal.
Dann kann ich das jetzt nicht sagen, was der, dann gehen Sie oder gehen wir mit dem Song raus, der jetzt bei der Feierstunde 75 Jahre Bundestag gespielt worden ist.
Oh Gott, den müssen wir doch erstmal rausfinden.
Ja, da haben Sie auch eine Aufgabe, aber es soll ja nicht so sein, dass nach so einem Dialog Sie keine Aufgabe mehr haben.
Wenn wir es nicht rausfinden, nehmen wir einfach Udo Lindenberg.
Dann nehmen Sie Udo Lindenberg. Wir können es auch einen anderen Song nehmen. Der hat viele gute gemacht. Ich bin da wirklich ein großer Fan von Udo Lindenberg.
So machen wir es. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Sehr gerne. Alles Gute.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Junge, ich habe meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet?
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, A.K.A. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemand schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.